eine auch meiner Kernerinnerungen, ich glaube, das teilen wir aber sehr, ist so dieses, die schnitzt jemand einen kleinen Apfelschnitz.
Mhm.
Das ist doch, das ist so richtig, ich mache das manchmal ich sogar für das, mich selber.
Ja, das fühlt sich direkt so heimelig an. Es gab auf jeden Fall auch mal vor kurzem so einen Social-Media-Trend, so nach dem Motto, teste mal deinen Boyfriend, indem du den fragst, kannst du mir mal eine Orange aufschneiden oder einen Apfel oder irgendwie sowas, weil das natürlich was total Kleines ist, aber halt auch ein total liebevoller Akt, wenn du für jemanden Obst schneidest und das Kerngehäuse dann rausschneidest, ja, und exakt. So. Herzlich willkommen zu Umami Town. Der Podcast, der ist so gut lagerungsfähig, den könnt ihr auch in ein paar Monaten noch anhören. Wahrscheinlich auch in einem Jahr, wenn es nicht zu heiß ist und er nicht zu viele Druckstellen bekommt. Wir sprechen über den Apfel. Hallo Jule.
Hi Anke.
In dieser Folge, da erfahrt ihr auf jeden Fall den Unterschied zwischen Apfelwein, Cidre und Cider und Apple Cider. Und es ist mal wieder an der Zeit, Leute. Wir werden ein Familienrezept mit euch teilen.
Yes.
Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und wir sind gerade mitten in der Apfelzeit, wenn diese Folge rauskommt, weil ja, den Apfel gibt es das ganze Jahr über, aber auch der Apfel, der hat eine Erntezeit und die ist so im Spätsommer, Frühherbst. Das ist ein ganz klassisches Ding, was ich auf den Erntedanktisch drauflege. Wobei Erntedank ist im Oktober, aber der Apfel ist ja lagerungsfähig.
Der Apfel ist lagerungsfähig, ganz genau. Und ja, wir schlendern quasi mit euch über die Streuobstwiese.
Mhm. In die gehen bei der Mosterei vorbei.
Exakt. Haben
wo
da
wir
so ein,
unsere
so ein Körbchen Äpfel, die einen sind für fein und die anderen sind schon so ein bisschen, kiss einmal mit dem Messer noch drüber.
Da lässt du dir deinen Apfelsaft rauspressen.
Und da lässt du dir dann mal schön deinen naturtrüben Apfelsaft rauspressen. Da finde ich ja echt ein absolut idyllisches Bild. Die Bienen brummen um einen herum und man muss aufpassen, dass man nicht in eine Wespe tritt.
Bei der Birne habe ich immer mehr Wespenalarm vielleicht noch als beim Apfel. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es bei uns einen Birnenbaum und keinen Apfelbaum gab.
Bei meiner Oma war es der Pflaumenbaum bzw. Zwetschgenbaum und da war halt komplett der Wespenalarm.
Das ist natürlich.
Da
ist die Marmelade, wenn man die Pflaume lange genug liegen lässt, schon quasi in der Frucht entsteht die.
Und da lag das Körbchen oder das Netz mit den Zwiebeln als Stachelgegengift, lag quasi schon griffbereit mit dem Messerchen in der Küche für den Fall, welches Enkelkind schon wieder oder überhaupt welcher Erwachsene in die Wespe reingetreten ist. Und dann kam da direkt, zack, halbe Zwiebel drauf, wurde ordentlich weggeheult und dann war es auch wieder okay. Aber wir müssen zum Apfel, weg von der Zwetschge.
Bei mir beim Thema Apfel ploppt sofort dieser Apfelkuchen auf.
Kernerinnerung, Apfelkuchen?
So ein richtig Effer Apfelkuchen. Also F ist ein einfacher Apfelkuchen. Ein Rührteig. Und dann, also in eine Springform rein. Und dann einfach nur Äpfel vierteln oder halbieren. Und die so einschneiden.
Mhm.
Quasi fächerartig.
Ja.
Sodass die eigentlich wie wenn du anfängst, eine Zwiebel in Würfel zu schneiden, sodass die oben noch zusammenbleiben, aber ansonsten auffächern in den Teig, dass sie leicht reingesunken sind, aber oben noch rausgucken und dann ist die Laube eigentlich fertig.
Geil, richtig, richtig gut.
So, das ist
Schlag Sahne dazu.
Ja.
Genial.
Mhm.
Absolut genial.
Und ich meine, Apfel ist natürlich, also Apfel eignet sich halt auch so hervorragend für unterschiedlichste Apfelkuchen, weil der einerseits halt juicy ist und fresh und der seine Form behalten kann.
Mhm, kann.
Du kannst den aber auch völlig mit Vorsatz ein bisschen verkochen oder einkochen lassen.
Looking at you, Boss Corp.
Und dann hast du, also so ein gedeckter Apfelkuchen, da ist ja eigentlich ein stückiges Apfelmus drin.
Irgendwie schon, ja.
Also der gedeckte Apfelkuchen, das ist ein Mürbteigkuchen.
Mhm.
Da kommt eine Apfelfüllung rein und ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich so klein geschnitten wird, dass während des Backens der Apfel vielleicht zerfällt oder so.
Ich glaube, dass da tatsächlich auch wieder die Apfelsorte eine Rolle spielt, ja. Wenn du eben etwas nimmst, keine Ahnung, Elster, Brabant, irgendwie so eine Geschichte, dann bleibt der dir auch noch ein bisschen erhalten. Das heißt, da würde er vielleicht von vornherein etwas kleiner gewürfelt werden. Wenn genau, du natürlich eben unseren allseits beliebten Bosskopf nimmst, dann kannst du da auch gefühlt ein Viertel einfach reinlegen und das Ding zerfällt dir.
Ich finde das halt ganz interessant, dass es beim Apfel ja auch so dieses, es gibt Äpfel, die man roh vielleicht gar nicht so gerne isst, weil die auch so ein bisschen mehlig sind.
Ja.
Das macht halt keinen Bock, wenn du knackig und frische, wenn du bei der Zahnpasta oder beim, ne? Es gab doch mal die Zahnpasta-Werbung, wo sie am Ende vom Apfel abgebissen haben, wo man sich auch denkt, ja, die Zähne werden jetzt nicht fester. Oder so Prothesenwerbung vielleicht auch.
Haftcreme.
Protefix oder wie
es
das
könnte, hieß. Ja, genau, weil ich habe gerade überlegt hier, die gute alte, du weißt schon, diese Zahnbürste, was ist das Dr. Best, diesen Riffel
die
hatte.
Die haben sie
dass
immer
sie so
in die Tomate reingedrückt, um zu zeigen, dass dir das nicht das Zahnfleisch verletzt.
Exakt, das war nämlich eine Tomate, weil das wäre ja doof, da halt irgendwie so ein Granny mit so einer dicken Schale irgendwie
stimmt,
zu
das
nehmen.
War Haftcreme.
Und ich denke, es war die Haftcreme. Und dann finde ich, ist das schon
da
ein sehr gutes Symbol. Ich glaube,
da gibt es komplett Sinn. Okay.
Ich glaube, die Klientel, das Klientel, die Zielgruppe, die Haftcreme-Zielgruppe fühlt, glaube ich, diesen in festen Apfel beißen und nichts verrutscht. Ich glaube, das fühlen die sehr.
Ich glaube, die fühlen aber auch einen gedeckten Apfelkuchen und ich glaube, viele von denen haben auch echt ein richtig gutes Rezept für gedeckten Apfelkuchen. Weil da kommt, finde ich, also da kommt nicht, finde ich, sondern da kommt am Ende nochmal, du hast quasi Mürbteig
unten
und
am
Rand. Dann kommt die Apfelfüllung rein und dann kommt nochmal die Mürbteigdecke drauf. Und das ist natürlich.
Es ist ein Apfelsandwich. Es ist ein Apfelsandwich mit, also es ist ein Kuchensandwich mit einer Apfelmus.
Ich finde es auch ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen.
Auf
weil,
jeden Fall.
Das ja auch ein großer Gefahrenpunkt für die guten alten Soggy Bottoms ist, wenn dir der Teig unten durchsippt und dann nicht gar wird, weil es innen zu feucht ist.
Da musst du, du musst da auf jeden Fall vorbacken und auch nicht so hell, weil den Fehler habe ich neulich mit einem Kirschkuchen gemacht und habe eben schön so eine Art Mürbteig unten rein und die Wände so ein bisschen hochgezogen und habe das halt eben vorgebacken und ich dachte mir, ja, wenn das so hell ist, macht das ja nichts, ist schon lieber zu hell als zu dunkel.
Zu dunkel als zu hell?
Lieber zu dunkel als zu hell. Weil du da ja wirklich eine total nasse Masse drauf machst, wo auch gar kein Ei oder irgendwie sowas drin ist. Das heißt also, das Sipp steht dann durch. Von daher, nee, beim gedeckten Apfelkuchen, da musst du dich mal ein bisschen vortasten und da lieber 4 Minuten länger im Backofen als 4 Minuten zu kurz. Und gerne auch hier wieder, mir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen, ich möchte so eine richtige crispy, kalte, ungesüßte Schlagsahne dazu.
Ich möchte vor allen Dingen Zuckerguss nach oben drauf. Der braucht schon oben drauf nochmal diese Zuckergussschicht.
Finde ich sehr gut.
Also,
weil die Magie vom Apfel ist ja, der ist ja sowohl süß, aber der bringt ja immer eine richtig geile Säure in irgendeiner Weise.
Deswegen merkt man auch manchmal gar nicht, wie viel Zucker der hat, beziehungsweise wie süß der ist, weil der eben auch, wo haben wir das denn nochmal?
Wir haben das in der Birnenfolge, glaube ich, mal besprochen.
Da ging es auch darum, ne?
Dass die Birne ja irgendwie immer so, oh, das ist so ein bisschen so die übersehene kleine Schwester, weil der Apfel ja immer so überall quasi ist und die Birne ja viel mehr sich irgendwie über süß definiert. Und hast du nicht irgendwie die Rechnung aufgestellt, dass die Birne eigentlich weniger Fruchtzucker hat als der Apfel?
Ja, genau. Irgendwie sowas war da. Da müsste ich jetzt auch noch mal in die Birnenfolge reinhören. Genau, aber das verkennt man halt, ne, dass der Apfel schon auch wirklich süß ist.
Ja, und ja, er ist halt eben auch so als dieses, aber als der gesunde Snack total markiert. Wie gesagt, eine auch meiner Kernerinnerungen, ich glaube, das teilen wir aber sehr, ist so dieses, die schnitzt jemand einen kleinen Apfelschnitz.
Mhm.
Das ist doch, das ist so richtig, ich mache das manchmal sogar für mich selber.
Ja, das fühlt sich direkt so heimelig an. Es gab auf jeden Fall auch mal vor kurzem so einen Social-Media-Trend, so nach dem Motto, teste mal deinen Boyfriend, indem du den fragst, kannst du mir mal eine Orange aufschneiden oder einen Apfel oder irgendwie sowas, weil das natürlich was total Kleines ist, aber halt auch ein total liebevoller Akt, wenn du für jemanden Obst schneidest und das Kerngehäuse dann rausschneidest, ja, und exakt. So.
Finde ich ganz, ganz schön. Ich glaube, also mir wurden auch irgendwie 35 Reels reingespült von wegen, es ist wahre Liebe, wenn dir jemand Obst klein schneidet, wenn dir jemand, die Orange schält oder halt eben den Apfel in so mundgerechte Stückchen schneidet. Und ich muss da aber ganz, ganz dolle drauf beharren. Nein, das nicht, aber ich mag Äpfel nicht, wenn sie oxidieren.
Ich bin komplett bei dir.
Es muss wirklich, also
beim Apfel sind wir kurz vor der Artischocke in Sachen Oxidation.
Anschneiden und
essen.
Anschneiden, Kerngehäuse raus. Ich möchte den auch, also ich esse den mit Schale, wenn der so mund, also dann, also ne, ich käme irgendwie nicht auf den Gedanken, einen Apfel zu schälen.
Nee.
Außer im Apfelmusbereich eventuell. Aber wirklich aufschneiden und hab's weg damit, weil natürlich bin auch ich mit der Tupperdose, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat, wo auch noch oben der Sticker drauf war, 250 Gramm Hackfleisch eingefroren, und die vielleicht auch noch irgendwie so einen leichten orangen Rand von irgendeiner Tomatensauce mal hatte. Das war irgendwie die Tupperdose und dann war da halt eben, waren da die Apfelschnipse drin, voller Liebe geschnibbelt, und damit man dem Kind irgendwie mal so ein paar Ballaststoffe und Vitamine irgendwie einflößt, und wehe, du hattest deinen dummen Apfel nicht gegessen. Oh, und dann machst du halt die Dose auf und dann hat diese Dose schon so einen Eigengeruch und dann ist dieser Apfel oxidiert und
ja,
da gibt es eine kleine, ganz klitzekleines, olle Apfeltrauma, und deswegen, nee, Apfel finde ich ganz, ganz liebevoll, mache ich gerne auch für mich selber einfach mal so, oh, weißt du was, ich schneide mir mal einen Apfel auf.
Das ist vor allen Dingen auch in asiatischen Ländern so ein totales Familiending, auch so dieses, dass Eltern für ihre Kinder, also dass das, eine Freundin hat mir mal erzählt, die Eltern ihres Freundes, die kommen aus Vietnam und bei denen steht immer frisch geschnittenes Obst auf dem Tisch. Und das ist so, dem Klischee nach ist so die Liebe asiatischer Eltern ja auch manchmal so ein bisschen ruppig. Da wird nicht so viel über Worte die Liebe kommuniziert, sondern eher sowas wie, da steht immer Essen auf dem Tisch, die kochen immer alles für dich und so. Und dieses Obst aufschneiden ist da eben auch ein ganz großes Ding. Und manchmal ist es dann auch quasi in der Generationsweitergabe so, dass die Kinder ihren Eltern dann teures Obst quasi als Geschenk auch mitbringen und sowas. Ne? Da wird
ja
quasi das dann indirekt wieder zurückgegeben und so. Das ist auf jeden Fall so in Asian Families nochmal so ein ganz eigenes kulturelles Ding auch, so dieses.
Ich wusste das über dieses, über Obst schenken, vor allen Dingen hochpreisiges Obst schenken, dass es auch an bestimmten Feiertagen so ist, von Japan bis Korea. Das wusste ich, aber eben so dieses, aber ich meine natürlich Obst aufschneiden.
Ich meine, es gibt ja schon dieses Klischee von diesen.
Ist ja total fürsorglich.
Genau, von diesen Eltern, die dir die Liebe eher zeigen, ja, als dass sie sie dir sagen.
So. Dafür müssen wir gar nicht so weit reisen.
Und da kannst du halt nicht ohne 17 Tupperschüsseln und 3 Kühlboxen nach Hause gehen. So.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich potenziell auch echt, nicht potenziell, sondern das ist schon auch echt herausfordernd manchmal. Aber das ist halt diese Art, Liebe zu kommunizieren.
Also kann ich auch wirklich nur für die Kollegen empfehlen, wenn man seine Kollegen mag oder irgendwie ein bisschen spread the love. Ich habe es in Unternehmen schon erlebt, dass ich mir auf einmal ein Brettchen und ein Messerchen und 2 Äpfel geschnappt habe und habe gesagt, möchte jemand einen Apfelschnips? Und dann kamen so auf einmal alle um die Ecke und haben sich dann auch bedankt und sind dann wirklich mit ihrem kleinen Apfelschnips von dann gezogen. Das war schon, das irgendwie ist das was, ja. Also man weiß ja auch, wir ziehen uns jetzt hier gerade keinen riesen Schokoriegel rein, sondern wir essen wirklich was Gesundes und irgendwie ist es halt sowas, ach, ist nett. Ich würde dir jetzt am liebsten einen Apfel aufschneiden. Anke, ich möchte dir einen Apfel aufschneiden. So ist es nämlich.
Das müssen wir gleich machen. Neben dem gedeckten Apfelkuchen steht eigentlich auch sofort der Apfelriemchenkuchen. Wir haben schon mal über Riemchen gesprochen. Das ist dieser Kuchen, das ist was total Rheinländisches, das ist ein Hefeteig. Und da ist oben ein Gitter drüber und da ist noch Hagelzucker drauf. Und da
der glänzt. Der glänzt wie Hulle.
Weil der gerne noch so eine aprikotiert ist.
Exakt.
Da ist noch mal eine Marmelade drauf.
Da ist
noch
eine Marmelade ist da drauf.
Und da ist auf jeden Fall Mousse drin. Da ist nichts Festes mehr drin. Das ist ganz oft. Es gibt. Ich finde halt leider die Apfelvariante, die ist am beigesten.
Die ist sehr beige.
Das ist die so. Die ist halt Apfelmusfarben. Und wenn dann daneben mal so eine Kirsche steht, dann ist es halt vielleicht ein bisschen weniger attraktiv.
In meiner Wahrnehmung ist es ja immer, aber weil es, glaube ich, auch einfach mein Favorit ist, ich liebe doch Aprikosen so gerne und ich liebe ja auch gebackene und gekochte Aprikosen. Deswegen ist es bei mir immer das Aprikosenriemchen. Aber selbstverständlich steht neben diesem leuchtend orangefarbenen Kuchen steht eben die beige Version und es ist Apfel und es ist ganz köstlich, weil was soll denn bitte an der Kombination Hefeteig mit Apfel und auch so zerkochtem Apfel, was soll denn daran bitte nicht lecker sein?
Aber hier auch wieder eine Sahne, ne?
Ja.
Hier sind wir auf jeden Fall noch.
So war es. Und auch, habe ich mich jetzt wirklich zu nicht gesüßt. Eiskalt und nicht gesüßt.
Interesting. Ja, weiß ich noch nicht.
Ich meine, ganz ehrlich, wenn man da einer ein bisschen Zucker reinmacht, ja, finde ich nicht so schlimm. Aber habe ich neulich noch ausprobiert und da war auch ein bisschen Vanillezucker an der Sahne dran. Und ich dachte mir, nee, eigentlich hätte ich gerne wirklich so dieses, ich möchte nur diesen kalten Laktoschaum gerade.
Okay, der kalte Laktoschaum.
Der kalte Laktoschaum zum süßen Kuchen. Hier steht natürlich als nächster Tagesordnungspunkt Tarte Tatin.
Tarte Tatin.
Das ist ja die.
Ist auf den Kopf gebacken und dann wieder. Also, ist ein französischer Klassiker.
Ja.
Wo klassischerweise geviertelte oder sogar. Ja, doch, ich glaube, es sind Viertel, ne? Wo geviertelte Äpfel rein. Also, erstmal kocht man Butterkaramell.
Ja.
Und dann kommt.
In so einer, auch so einer ofenfesten, eher so was Kasserollartiges. Würden auch ein relativ dunkles Karamell angesetzt.
Und
was ja auch schon manchmal eine kleine Herausforderung sein kann. So, und dann kommen da die Äpfelchen rein. Und es gibt das sowohl in der mühselig und feinsäuberlich aufgefächerten Version. Dabei muss man dann immer einplanen, dass der Apfel ja wirklich auch viel Wasser lässt. Das heißt, du musst diese Form mit Äpfeln so voll machen, wie du nur kannst, weil du ansonsten wirklich größere Lücken hast. Und ich habe das Ding in Frankreich schon ein paar Mal bekommen, wo ich mich wirklich frage, sag mal, wie genau haben die das jetzt eigentlich, wo diese ganze Form wirklich so komplett richtig befüllt ist, ohne Luftloch, ohne alles. Und da müssen sie es ja irgendwie, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht vorgegart ist oder ob die Form vorher wirklich so voll mit Äpfeln war, dass die quasi oben schon fast alle rauskullerten. Und dann musst du halt auch irgendwie genau den Sweet Spot finden. Wann hörst du auf, die zu bewegen? Bewegst du die überhaupt? Und dann kommt da, ich glaube, klassischen Blätterteig drauf.
Blätter oder Mürb? Das geht sowohl als auch.
Und dann geht das Ding in den Backofen und dann muss es gestürzt werden.
Ja, dann,
und
da also sind dann auch wird schon quasi mit dem Boden oben gebacken.
Ja, genau.
Und dann lässt du das kurz stehen, aber auch nicht so lange, dass das Karamell wieder fest wird.
Exakt.
Und dann machst du quasi upside down und dann ist, was vorher der Deckel war, der Boden.
Deswegen brauchst ein großes Vertrauen gegenüber deiner Form, weil wurde auch schon mehrfach erlebt, dass dann so an einer Stelle bleibt der Apfel dann irgendwie kleben und zerrupft dir halt wunderschön deine komplette Oberfläche. Auch alles schon erlebt. Oder du hast es mühselig reingefächert und dann stürzt es und an einer Stelle hakt's. Ich persönlich finde die, dass es so ein bisschen gröbere, größere Stücke sind, finde ich auch irgendwie ein bisschen charmanter.
Das ist aber auch natürlich, also das ist ja auch was richtig perfektioniert wird, ne? Dass der Apfel dann so den perfekten Gargrad und so hat. Es gab auf jeden Fall mal irgendwann eine Folge Kitchen Impossible, wo die einen von diesen Köchen irgendwohin nach Frankreich geschickt haben, wo die genau dieselbe Tatata seit keine Ahnung wie vielen Jahren genau nach demselben Rezept machen, wo du auch irgendwann genau feststehen hast, so und so lange bei der und der Temperatur, dann hast du die perfekte Garstufe, weil das natürlich der Reiz daran halt auch ist, dass die Äpfel in diesem Karamell dann garen und du dann halt eigentlich einen komplett von Karamell durchzogenen Apfel auch am Ende hast. Ne?
Und das ist halt auch genau, deswegen spielt da wahrscheinlich auch die Apfelsorte wieder eine ganz große Rolle, dass du halt genau den richtigen Apfel hast, der so genau zwischen Form behalten und zerfallen, Sud aufnehmen, die Amount of Pektin, dass dieser ganze Kuchen seine Form irgendwie behält. Ich glaube, dass es da sehr viel echt um Erfahrungswerte geht. Und je öfter du das machst, umso mehr weißt du, lässt du den jetzt noch eine Viertelstunde lieber da stehen? Ich glaube, es gibt irgendwelche Tricks, dass kurz ein Bunsenbrenner an die Form von außen gehalten wird, damit halt bloß nichts kleben bleibt. Vermutlich gibt es irgendwelche Tricks, dass du vielleicht doch einen Schluck Calvados oder was auch immer angießt und den ganzen Apfelplemp erstmal ohne Deckel 20, 25 Minuten backst und dann anschließend diesen Teigdeckel da drauf machst.
Das natürlich das Geile halt auch eigentlich ist, wenn der Deckel drauf, dann gart das ja am eigenen Dampf und im eigenen Saft und wird gar nicht trocken und sowas.
Ja. Also ich glaube, dass gerade diese Tatata, da wird eben auch, glaube ich, in Frankreich sehr viel dieses Storytelling gemacht, von wegen die von meiner Oma. Und dann wird halt eben aus diesem eigentlich sehr, sehr simplen Apfelkuchen, der nun mal ist, der wird dann halt einfach auch mit 36 Handkniffen wird der so krass perfektioniert, dass da halt dann irgendwie so ein bisschen dieses Storytelling vielleicht raufgeblasen wird. Aber ich würde es jederzeit essen.
Und von Frankreich müssen wir nach Österreich natürlich.
Ja.
Und da bewegen wir uns natürlich im Mehlspeisen-Strudelbereich. Ne?
Wir brauchen einen Strudel.
Der nicht aus Blätterteig besteht.
Nein.
Ein Strudel ist nicht aus Blätterteig, sondern ein Strudel ist aus Strudelteig. Und Strudelteig ist eigentlich relativ simpel, das ist, da kommen keine Eier, glaube ich, in den Teig rein. Ich glaube, das ist einfach nur Mehl, Wasser und ein bisschen Öl. Und vor allen Dingen ist das ein Teig, der ganz lange, der mindestens 30 Minuten stehen bleibt, damit sich das Gluten quasi entspannt. Weil dann kannst du den richtig dünn ausziehen. Der wird nicht ausgewalzt, beziehungsweise nur am Anfang. Und man sagt immer, dass der Strudelteig so dünn sein muss, dass du dadurch Zeitung lesen kannst. Beziehungsweise wird er klassisch, der kommt auf ein feuchtes Handtuch und dann musst du quasi das Handtuchmuster durch den Strudelteig durch.
Das finde ich immer so lustig, dieses Roastbeef muss so dünn sein, dass man die New York Times lesen kann.
Ja,
und in Österreich muss man, keine Ahnung, den Standard lesen können durch einen Strudelteig. Ich habe auch mal so einen Satz gehört, dass man über die Ellenbogen zieht. Also, dass du diesen Teig wahrscheinlich irgendwie erst so ein bisschen ausrollst und dann fängst du halt an, den auch so ein bisschen über die, also ich mache gerade komische Bewegungen, die kein Mensch sieht, über die Handrücken so ein bisschen aufzuziehen, weil du musst natürlich aufpassen, dass du mit den Fingerkuppen, die ja relativ spitz sind, unabhängig, ob da jetzt Fingernägel dran sind oder nicht, dass du da halt keine Löcher reinziehst. Und dann gehst du halt erstmal irgendwie über die Handrücken, dann kannst du irgendwie so ein bisschen über die Ellenbogen gehen und zum guten Schluss gehst du halt wirklich über so einen Küchentisch, der halt eben mit feuchten Tüchern ausgelegt ist. Und ich glaube, dass häufig eine Abkürzung genommen wird, ein fertiger Strudelteig oder ein Filoteig, der ja auch so wahnsinnig dünn ist. Ja, und dann machst du da deine Apfelfüllung rein.
Apfel, Rosine, Mandel.
Gerne so Mandelsplitter. Splitter.
Und da sind wir natürlich auch beim Thema Feuchtigkeit Brösel.
Ja.
Dass da immer mal ein bisschen gebuttertes, geröstetes Paniermehl, Semmelbrösel reinkommt, damit, weil dieser Strudelteig ja ungefähr keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, weil der so dünn ist.
Und dann wird der so zusammengerollt, dass der blättrig ist.
Ja.
Dass da nicht eine hauchdünne Teigschicht drum ist, sondern dass er ein bisschen blättrig ist.
Aber auch nicht zu, also, ne?
Es darf auch nicht zu dick sein. Ich vermute, dass
Ende
ja zwischendrin.
Sind die Teigschichten doch natürlich dicker als die einzelnen Blätterteigschichten.
Ja.
Und dadurch kannst du dann auch nicht 7 oder 8 oder sowas haben. Oder 10.
Und du, ich glaube, er wird auch schon mit Butter, flüssiger Butter eingepinselt, dass du halt eine gewisse Blättrigkeit bekommst. Ja, Hot Take, ich mache mir nicht so viel aus Apfelstrudel.
Also, ich sag mal, in Bad Gastein, wo der Kaiserschmarrn, wo der sagenumwobene Kaiserschmarrn wohnt, wenn man nicht so Bock hat, so hoch zu klettern, kann man statt nach links auf den Berg geradeaus gehen zur Himmelwandhütte. Und da gibt es auch Strudel, zum Beispiel ein Blaubeer oder ein Apfelstrudel.
Oh, ein Blaubeerstrudel.
Mhm. Und das sind dann wirklich Blaubeeren und nicht Heidelbeeren.
Oh. Mhm. Dann haben alle so ein kleines blaues Schnütchen.
Und das liegt in einem See von Vanillesoße.
Oh, yes.
Ja. Und das
ist. Bin ich viel interessierter dran, muss ich sagen.
Da muss man nicht den Berg hoch. Das ist wirklich ein entspannter Spaziergang. Ja, ich sag mal, der Apfelstrudel meiner Kindheit, der kam vom Eismann und der war auf jeden Fall mit Blätterteig.
Stimmt.
Der Eismann, der kümmert sich nicht um Geflogenheiten, da wird mit Blätterteig gearbeitet.
Da wird mit Blätterteig gearbeitet, gäbe es in Österreich nicht, aber wenn Bofrost geklingelt hat, ja, ich glaube tatsächlich.
Also, ihr wart eine Bofrost-Familie?
Nee, auch Eismann, es war nicht Bofrost.
Das sind ja auch zwei Glaubensrichtungen, ne?
Nee, bin mir relativ sicher, dass es der Eismann war. Und da gab es halt auch ab und zu, doch, nicht so oft, gab es auch mal eben den Blätterteig-Apfelstrudel. Ja, aber auch da irgendwie, ich mag Rosinen, ich mag Apfel, ich mag auch die Mischung aus Apfel und Rosinen, weil da gibt es ja auch so dieses, auch im Bereich gedecktem Apfelkuchen gibt es ja auch die, ey, wenn da eine Rosine drin ist, Mord und Totschlag. Finde ich alles okay. Ich finde auch die Kombi aus Apfel, Rosine und Mandel. Und dann wird dann ordentlich mit Zimt und vielleicht ein bisschen Rum oder gerne ist da mal ein Schnäpperchen dran.
Ich meine, das kommt ja auch alles zurecht
alles
in den
gefallen.
Bratapfel rein.
Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mache ich mir aus dem, also natürlich ist das auch schon lecker, wenn du da die Vanillesoße drauf schüttest, na klar, und noch einen Schlagoberst, na sicher. Aber irgendwie, ich habe in Österreich den Milch, den Rahmstrudel für mich entdeckt. Das ist
es dann so eine Art Topfenstrudel?
Ja.
Ah ja.
Sowas.
Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu dicht.
Ja, verstehe ich.
Also das ist ja wirklich,
danach legst du dich auch erstmal eine Runde hin.
Danach. Oder gehst pumpen, weil vor lauter Protein.
Stimmt. So, ich glaube, erst schlafen, dann pumpen.
Oder nach dem Pumpen Proteine wieder auffüllen. Oh. Aber ist auch zu viel Zucker eigentlich dran. Ist eigentlich auch verboten.
Ja, aber das muss ja auch keinem erzählen. Anke, hast du einen Lieblingsapfel?
Nee, nicht so richtig. Wenn ich nicht weiß, welchen ich nehmen soll, nehme ich immer Braeburn, weil ich weiß, der enttäuscht mich irgendwie nicht. Hm. Der hat nie eine stumpfe Schale. Das ist irgendwie ein guter Allrounder. Hm. Ich war letztens in einem Hotel, wo immer ein voller Korb Granny Smith Äpfel rumstand. Das ist für mich so ein richtiger Hotelapfel.
Absolut.
Ich würde mir nie einen Granny Smith kaufen, aber wenn die im Hotel rumstehen, dann nehme ich mir jedes Mal einen mit aufs Zimmer, weil ich mir denke, ein gesunder kleiner Snack. Und ich mag schon auch diese Säure. Ich wollte noch nachgucken von Apfelsüßigkeiten, ob das von einem bestimmten Apfel quasi das Apfelaroma ist, weil Bezugnahme Bananenfolge, das künstliche Bananenaroma, das finden wir deswegen so künstlich, weil das von der Banane, bevor die Cavendish quasi die, quasi ist das ist der Oldschool-Bananengeschmack, deswegen finden wir das so künstlich und so unecht, weil jetzt ja alle Bananen geklont sind. Müsste ich mal nachgucken, ob das bei Äpfeln auch so ist, weil ich liebe Apfelsüßigkeiten, saure Apfelsüßigkeiten.
Dann denke ich irgendwie immer, dass es Granny Smith ist.
Ja, denke ich auch.
Aber wahrscheinlich, weil die dann grünes Gelee oben drauf machen.
Weil das halt vielleicht immer grün deshalb ist. Ich denke das aber auch immer. Wie sieht es bei dir aus mit dem Go-To-Apfel?
Team Elster, all the way. Das ist einfach dieser sehr kleine, im Vergleich sehr kleine Apfel. Den liebe ich sehr. Der hat einfach einen richtig guten, so einen richtig guten Biss. Also da macht es auch dieses typische Geräusch aus der Werbung. Wenn du da in diesen sehr knackigen, frischen Apfel beißt. Der hat echt eine richtig gute Säure. Ich nehme den aber auch total gerne zum Backen. Ich glaube, ich mag einfach sehr, dass der eher so klein ist. Und ich esse lieber zwei kleine als irgendwie ein so ein Riesen-Oschi, weil der ja auch wieder die Oxidationsgefahr, die ist ja wieder viel zu groß. Ja, und
man muss sich dann auch immer so um das Kerngehäuse rumessen.
Und deswegen Elster finde ich gut. Ich dachte ja tatsächlich, dass Elster so ein, weiß ich nicht, 200 Jahre alter, noch älterer Apfel ist.
Fühlt sich auch so an.
Oder? Ist er nicht, wurde 1955 erstmalig in den Niederlanden gezüchtet.
Oh, das finde ich spannend.
Finde ich krass, hätte ich nicht gedacht. Ist eine Kreuzung aus Golden Delicious und Ingrid Marie.
Die Ingrid. Ich meine, ich halte es generell, so jetzt fängt das dann auch gerade wieder an, dass beim Markt wird immer saisonal angebaut.
Mhm.
Und gerade bauen die dann wieder an der linken Seite, stehen dann einfach Apfelkisten mit sehr unterschiedlichen Sorten. Und da halte ich es dann einfach so, hey, ich möchte das und das machen, welchen Apfel brauche ich dafür? Weil ich bin, ehrlich gesagt, bei den Apfelsorten, ich kenne da so ein paar, aber da gibt es wirklich, vor allen Dingen, wenn man dann mal auf kleineren Betrieben ist, wirklich tolle wilde Sorten.
Ja, ich überlege gerade die Robinette. Ist die Robinette nicht so ein ganz kleiner roter, den du aber am besten gekocht isst, den du roh irgendwie nicht essen kannst?
Es
irgendwie
gibt wieder, auch
aber der
die,
Name ist allein schon so schön.
Die es Robinette. Gibt auch so einen Apfel, ich kenne die Ananas-Renette. Es gibt, beziehungsweise Renetten ist auch seine eigene Untergattung. Das wird dann aber, glaube ich, auch eher im Getränkebereich verwendet.
Ja.
Da müssen wir natürlich gleich auch noch drüber sprechen.
Müssen wir einen kleinen Getränke-Exkurs machen. Ich habe einen kleinen Hot-Take. Golden Delicious ist ja eher so blassgelb bis blassgrün. Ich glaube, ich greife eher zu einem rotbackigen.
Ja, außer wenn das wirklich der neongrüne Granny Smith ist, da finde ich es, ich bin auch eher bei den roten Bäckchen.
Ne? Gut, dass wir das geklärt haben. Anke, ich glaube, ich habe diesen Podcast schon mal genutzt, um mich bei meiner Mutter dafür zu entschuldigen, dass ich immer so fimschig war, wenn es mittags süß gab. Meine Schwester hat Freudeschreien in die Hände geklatscht und wirklich Grießschnitten, Milchreis, Klümpchensuppe, solche Dinge, Freudeschreien in sich reingeschaufelt. Und ich war halt echt so ein
Klümpchensuppe?
Klümpchensuppe ist so eine Milchsuppe, wo so abgebrannte Mehlklümpchen drin sind.
Ah, okay.
Das habe ich auch was sehr, ich glaube, eiflerisch, nehme ich mal an. Und meine Schwester war wirklich, yay, Milchreis, Schaufel. Und ich war halt einfach dieses Arschlochkind, das so immer süß, aber Mittag muss doch salzig sein.
Ja.
So richtig mies. Da habe ich mich schon mal für entschuldigt. Und selbstverständlich gab es auch mittags mal einen Apfelpfannkuchen.
Ja, aber verstehe ich, fühle ich, feiere ich. Mit dem Süß, das ist für mich auch keine, ich ziehe mir auch nicht mittags eine Dampfnudel rein.
Nee, oh, die gab es auch manchmal.
Aber Apfelpfannkuchen, und das hat mich aus irgendeinem Grund nicht genervt. Das fand ich aus irgendeinem Grund irgendwie komplett okay.
Pass auf, ich habe als Kind nicht die Apfelpfannkuchen gegessen, sondern meine Mutter und meine Schwester haben die sich reingezogen und auch wirklich, weiß ich nicht, 4 Stück pro Nase oder so. Ich habe mir Pfannkuchen Natur und da super dick Erdbeermarmelade drauf geschmiert,
okay,
und das dann so zusammengerollt, eine ganz fun Lady.
Okay.
Aber würde ich heutzutage auch anders machen. Und also ich meine, Apfelpfannkuchen ist doch einfach nur gut.
Also Apfelpfannkuchen, da sind wir bei uns Apfelschnitze, keine Apfelstückchen.
Oh, ich dachte irgendwie instinktiv an den Ring, aber nein, es ist ein Schnitz.
Ja, es ist ein Schnitz.
Ja.
Und der wird mit Pfannkuchenteig übergossen und dann wird er einmal gedreht und dann ist der Apfelpfannkuchen fertig. Dann kommt da noch Zimtzucker drauf.
Ja, exakt.
Und
ich habe bei der Recherche was ganz Schönes gefunden. Quasi, du bist ja aus Frankfurt angereist und ich durfte die Frankfurter Ebbelkränzer. Kann ich mir vor wie in einem Badesalz-Sketch. Gefällt mir wieder sehr gut.
Ja, aber da muss ich dir sagen, da wird dir jeder Frankfurter für auf die Fresse geben, ja, weil klar. Badesalz kommen ja nicht aus Frankfurt.
Entschuldigung, sind... Hessen. Können wir es auf Hessen erweitern? Oh Gott, mal. Badesalz kommen noch nicht mal aus Hessen,
nee,
oder?
Nee, ich
glaube, nee. Wir müssen es rausschneiden.
Die kommen, doch.
Oh Gott, Marcel Torf.
Badesalz ist a Comedy-Duo from the German state of Hessen.
Ja, siehst du.
Ich dachte aber immer, dass die irgendwie, ja...
Es geht hier aber auch eigentlich gar nicht so um Badesalz, sondern es geht hauptsächlich um Frankfurter Ebbelkränzer. Und ich möchte jetzt wahnsinnig gerne mit dir Frankfurter Ebbelkränzer machen.
Die man vielleicht woanders Apfelküchlein, Apfelkirchle, am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir Äpfel in Scheiben schneiden und durch Fett ziehen.
Wir machen jetzt diese
Frankfurter Ebbelkränzer.
Ebbelkränzer, Apfelkränze.
Apfelküchlein, exakt.
Beziehungsweise Apfel... Kränzchen ist
ja.
Der Kranz.
Und Kränzchen.
Ja.
Das heißt, wir brauchen Ringe.
Wir brauchen Ringe und wir brauchen jetzt erstmal getrennte Eier.
Jetzt ist natürlich die Frage, also ein klassisches Apfelbeignet, was ja auch ein Ring ist, wird geschält.
Ja, das ist für mich aber auch geschält.
Das schälen wir?
Ja, weil ich glaube, dass sonst auch der Teig nicht so gut daran hängen bleibt.
Ich würde sie auch, bevor ich sie durch den Teig ziehe, könnte ich mir vorstellen, sie mal ganz kurz zu melieren. Einmal kurz Mehl abklopfen, durch den Teig, ab geht die Luzi. Ich habe hier, kleine Verkostung, mich für so ein, was ist denn das hier? Es ist hellgelb, hellgrün und es ist ein Golden Delicious. Dutch Mint nehme ich mal mit und deinen geliebten Brellburn. Die Frage ist, wollen wir auch noch einen Granny?
Ich würde, glaube ich, mal mit den beiden anfangen und gucken, wie weit wir mit dem Teig kommen. Das wäre jetzt mal so mein Vorschlag.
Das ist, Anke, du hast immer die besten Ideen. Deswegen kläre ich das vorher mit dir ab.
Der ist doch jetzt schon, ist doch schon
schön. Tipptopp. Vogelnase. Das ist immer so dieser Schnabel.
Bei Great British Bake Off heißt es immer Stiff Peaks. Dann Mehl, Zucker.
Schön alles mit den Eigelben verrühren. Wir haben uns heute mal gegen, also in dem Rezept ist relativ viel Schnaps, muss man sagen.
Wir wollen aber nicht besoffen werden.
Nee, es ist ein handelsüblicher Dienstag, da können wir uns doch nicht schon nachmittags so einen reinstellen.
Ich tue dir jetzt eine Prise Salz rein, obwohl sie nicht im Rezept steht, Jule.
Zwingend, ganz wichtig, sehr gut. So, ich habe mal ein bisschen Mehl vorbereitet. Im Rezept steht reichlich Butterschmalz. Ich glaube, das ist echt irgendwie so eine, genau so eine Mischung aus, wie du schon sagtest, Kaiserschmarrn und eben Beignet. Ein Beignet ist aber eigentlich halt ein Bierteig, der also in sich auch gar nicht so süß ist und der halt wirklich frittiert wird. Und das hier ist irgendwie, das ist schon auch ein bisschen dickerer Teig.
Das ist eine fluffige Masse vor allen Dingen, weil es echt
super viel Eiweiß, ne? Ja, gucken wir mal. Du, ich glaube auch fast, dass sie werden die frittiert.
Naja, gucken wir mal. Der klebt gut, der Teig.
Yes. Das finde ich schon mal eine kleine Erleichterung, weil ich habe eine gewisse Skepsis gespürt. Anke, das sieht aber schon entzückend da bei dir aus. Wir haben im Zweifel auch noch den da.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal den
einen Kollegen.
Ja, der muss jetzt mal hier gedreht werden.
Oh yeah. Perfekt. Das ist eine Pfannkuchenoptik.
Ich bin vor allen Dingen gespannt auf deinen Apfelgargrat.
Mhm. Anke, das sieht ja fantastisch aus. Ein güldgelbenes Prachtmoppet. Anke, ich spüre sofort deine Frittierexpertise. Das sieht fabelhaft aus. Du hast da jetzt den restlichen Teig noch rein.
Das sind jetzt aber Pfannkuchen.
Ja. Die sehen aber fluffy aus.
Ja, da ist kein Backtape mit da drin. Das finde ich wild.
Ja, aber halt 35 Eier.
Ja.
Aber dann würde ich sagen, probieren wir hier doch gleich mal.
Mhm.
Jule, ich muss mich nochmal bei Badesalz entschuldigen dafür, dass ich dachte irgendwie, die kämen aus Baden, vielleicht wegen Badesalz. Dann ist mir jetzt gerade beim Kochen eingefallen, dass wahrscheinlicher von denen auch dieses Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschenbecher, ist es von denen? Ich weiß es nicht.
Könnte sein. Ich
bin halt eher so Cello und Abdi, die verbinde ich halt mit Hessen.
Rapper. Dann ist auch der Lambada. starte Lambada drauf. Ich kann es leider gar nicht, deswegen höre ich auf der Stelle auf. Und
wir essen jetzt einfach diese
freue mich
Kränche.
Einfach auf diesen Apfelring.
Äppelkränche.
Ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch zwischendrin bei der Teigherstellung, weil ich nicht wusste, wo geht die Reise hin. Wird es jetzt eher so pfannkuchenartig oder soll es ein Beignet-Teig werden, der einfach echt anders ist? Und jetzt bin ich mit dem Ergebnis, also es sieht toll aus. Bei dir ist rieselt der Puderzucker. Wunderschön.
Gut, dass ich ein schwarzes T-Shirt an habe.
Hervorragend. Ich spüre, dass der Apfel bissfest ist. Du hättest ihn dünner gemacht.
Ich finde es aber nicht schlecht. Der Apfel könnte für mich ein Hauch durcher sein. Ich finde es aber ganz, ganz lecker.
Mm.
Es hat sofort dieses nostalgische Gefühl von Butterteig und Apfel. Der Teig ist wirklich richtig schön fluffig. Das ist so ein kleines, so ein Wölkchen um den Apfel rum.
Und es ist nicht so, also ich liebe Apfelbeignets und ich bin wirklich überhaupt nicht anti-frittieren. Aber es ist so ein bisschen die eins weniger frittierte Variante von Apfelbeignet.
Ich bin komplett bei der Orange im Teig. Da ist relativ viel Orange drin.
War ich mir auch nicht sicher, ob ich das mag, aber ich finde es sehr lecker.
Ja, und vor allen Dingen, das ist doch jetzt auch mit Zimt, ne? Oder ist das Puderzucker? Ja, okay.
Zimtzucker und Puderzucker.
Ja.
Nur zur Sicherheit.
Aber Orange, Zimt.
Am nächsten Mal würde ich den Apfel eins dünner unter einem Zentimeter schneiden.
Ja, so 7 mm.
Dass du so ein bisschen mehr.
5 bis 7.
Dass du so ein bisschen mehr quasi das Teig und Apfel so ein bisschen ähnlicher sind von der Menge.
Vom Verhältnis.
Ja, dann das Verhältnis.
Die Ratio. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch sowas, was man echt nice auch mal als Nachtisch machen kann, ne? Weil du ja theoretisch alles bis auf den, also du kannst den Teig bis aufs Eiweiß ja schon schlagen vorbereiten.
Mhm.
Dann schneidest du dir ein paar Äpfelchen auf, schmeißt die in die Pfanne. Dann hast du innerhalb von einer Viertelstunde, da musst du ja auch, wir haben jetzt 2 für jeden, das finde ich eine völlig super Nachtischportion, wenn du vorher schon andere Sachen gegessen hast.
Ja, oder auch tatsächlich so ein, die Almans lieben ihren Kaffeekuchen. Ich finde, es ist ein akzeptabler Kuchen. Das ist, du hast Teig, du hast Apfel. Da jetzt irgendwie Tasse Filterkaffee dabei.
Ist noch lauwarm.
Bin mal gespannt, ob ich jetzt einen Unterschied vom Apfel schmecke, weil wir haben ja, ich konnte sie leider nicht markieren.
Ich habe vor lauter Gier überhaupt nicht.
Ich konnte sie leider nicht markieren. Wir haben einmal Golden Delicious und einmal Bräburn. Mal gucken,
nächstes Mal machen wir mit Lebensmittelfarbe, machen wir so blaue Äpfel und gucken, was das mit unserem Kopf macht. Ich finde auf jeden Fall, dass der Apfel schön auch die Säure bringt, die ich jetzt hatte.
Ich glaube, das ist ein Golden Delicious.
Ich würde jetzt auch sagen, das ist mein zweiter.
Der ist weicher.
Und der ist nicht so sauer.
Mhm.
Und der Braeburn, ja, es kann auf jeden Fall gerne ein bisschen ein säuerlicher Apfel sein. Ich habe mir schon wieder in Lichtgeschwindigkeit alles reingezogen, was auf dem Teller war.
Ich snacke jetzt hier noch in Ruhe meinen kleinen Apfelring, meinen Äppelkranz-Grenze zu Ende. Finde ich köstlich.
Wenn du das zu Ende snackst, wir haben natürlich noch nicht über the most obvious gesprochen. Das deutscheste Getränk. Die Apfelschorle. Die naturtrübe Apfelschorle. Wo in meiner TikTok-Timeline regelmäßig Amis sind, die sagen, Leute, die Deutschen, they have Schorle.
The Germans, it's like amazing. It's like so amazing. Schorle. It's so refreshing. Die voll abgehen auf Apfelschorle.
Schorle.
Schorle.
Mhm.
Als sagst Schorle. Tatsächlich kann ich überhaupt nicht. Aber so ist es ja dann. Also man kann halt überhaupt gar nicht begreifen, wie ihr kennt nicht. Also es ist doch, das ist halt Apfelsaft mit Sprudel. Also wie kann man das nicht kennen? Aber natürlich, ich war neulich in einem georgischen Restaurant und da steht halt eine Birnenlimo auf der Karte. Ich bin fast ausgerastet. Da stand Birne, Estragon und, oh, was war es denn? Birke vielleicht?
Mhm.
Diese 3 Limonaden. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ich jemals gehört habe. Und wahrscheinlich denken sich Menschen in Georgien ja auch so, ist halt eine Limo aus Birne.
Ja.
Beruhig dich mal ein bisschen.
Aber die Schorle ist ja schon, das ist schon was Deutsches, weil der Deutsche liebt ja auch sein Mineralwasser, sein Sprudelwasser.
Ja.
Und wenn wir natürlich im Getränkebereich sind, dann sind wir natürlich nicht nur beim Apfelsaft. Den ist auch richtig schön, wenn man, also bei uns beim Markt gibt es dann auch wahrscheinlich selbstgemosteten oder selbstgemachten Apfelsaft. Wenn Apfelernte ist, dann steht das da in so ungelabelten 1,5 Liter Flaschen, wo du auf jeden Fall auch den zügig trinken musst, weil
Wilde Hefen. Stichwort wilde Hefe.
Zucker und spätsommerliche Temperaturen mäßig. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, und dann sind wir schon mitten im Thema, ist, dass du Apfelwein machst, beziehungsweise Cidre, beziehungsweise Cider. Was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Was ist der Unterschied?
Anke, ich hole einen Zettel und einen Stift. Ich mache mir Notizen.
Am Ende, wie der Hesse sagt, ist es alles vergorener Apfelsaft. Es sind alles alkoholische Getränke, die aus Äpfeln gemacht werden. Es ist so, dass der deutsche Apfelwein, beziehungsweise, also in Frankfurt, in Hessen, Apfelwein ist einfach ein Ding. Es gibt ungefähr ein ganzes Viertel Sachsenhausen, beziehungsweise Altsachsenhausen, was gefühlt nur aus Apfelweinkneipen besteht. Man erkennt die immer daran, dass ein Kranz draußen dran hängt. In dem Kranz hängt oft ein Bembel. Ein Bembel ist ein Steingefäß, aus dem man Apfelwein trinkt bzw. ausschenkt.
Wie heißen diese wunderhübschen Rillengläser?
Geripptes.
Das Geripptes.
Das ist das Gerippte. Und
das sind so ganz schöne Gläser. Also sehen halt auch so sehr nostalgisch aus, aber ich finde die ganz
schön. Ja, das sind die ganz klassischen Apfelweingläser. Und in dem Bembel ist eine bestimmte Anzahl dieser Gläser drin. Also der Bembel ist ein Steinkrug. Und wenn man in so einer Apfelweinkneipe sitzt, dann fragt man, was habt denn ihr für Bembel? Und dann sagen die meistens, wir haben einen Vierer, wir haben alles ab einem Vierer, Vierer, Sechser, Achter. Und das meint, dass in diesem Bembel zum Beispiel 4 von diesen gerippten Gläsern drin sind im Volumen. Und in dem Bembel ist meistens der Hausschoppen drin. Das ist wie so der Hauswein beim Italiener oder Griechen oder whatever. Das ist so ein völlig solider Apfelwein. Und den spritzt man sich dann auch gerne auf. Man kann ihn spritzen mit Wasser. Manche Leute, das ist dann sauer gespritzter. Manche Leute spritzen ihn mit Limo. Das ist aber nicht so gerne gesehen, ein süß gespritzter.
Ich habe da eine Zwischenfrage. Ich habe kurz den Zeigefinger gehoben. Mhm. Ich melde mich. Weil selbstverständlich ist in der deutschen Übersetzung eine Schorle, also was Gespritztes, immer mit Kohlensäure, ergo Sprudel. Gibt es Menschen, die stilles Wasser da reinschütten?
Vielleicht, aber eigentlich, wenn
eigentlich
du...
Eigentlich ist es Mineralwasser.
Weil nämlich der deutsche Apfelwein auch so ausgebaut wird, das unterscheidet den zum Beispiel vom Cider und Cidre, dass der nicht so viel Kohlensäure hat.
Ah, okay.
Du kannst den natürlich...
Der bitzelt nicht von Natur aus.
Nicht so doll auf jeden Fall. Mhm. Sagen wir es mal so. So ein klassischer Schoppen auf jeden Fall nicht. Es gibt aber auch am Ende in Hessen Apfelweinbauern, die einen Teil so ausbauen, dass der Kohlensäure hat. Die auch teilweise Apfelwein so ausbauen wie Champagner. Die teilweise Champagnerhefen zum Apfelwein dazugeben.
Ich erinnere mich doch an eine ganz wunderschöne, äußerst beeindruckende Apfelweinkarte, die du mir mal gereicht hast.
Genau, also es gibt wirklich auch Apfelweinlokale, die eine ganz lange, ganz ausladende Karte haben, wo wirklich viele besondere Sorten auch drauf sind. Und es gibt wirklich, das war eines, als ich beschlossen hatte, ich ziehe nach Frankfurt und quasi so ein Besuchswochenende in Frankfurt gemacht habe, da war ich in so einem Restaurant in Offenbach, es hat mittlerweile leider zu, aber dort hatten sie ein Apfelweinmenü. Was bedeutet halt, dass die verschiedene Gänge hatten mit dem Apfelweinbauern Andreas Schneider. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Der hat einen ganz tollen Obsthof auch so von den, wahrscheinlich ist offiziell Frankfurt, für mich ist von den Toren von Frankfurt. Da hat er so ganz viel Apfelwein was erzählt. Es gab zu jedem Gang einen anderen Apfelwein und da habe ich, ich lasse mich dann ja auch schnell auf sowas ein und denke so, ich finde das richtig geil.
Ich sitze jetzt quasi neben dir.
Da gibt es dann wirklich von... Bis, ne? Da gibt es dann wirklich ganz süße, da gibt es ganz herbe Apfelweine, da gibt es dann auch Sortenreine. Dann hat er aber auch zum Beispiel einen gemischten Satz im Sinne von, da stehen halt einfach verschiedene Bäume auf einer Wiese rum, dann sammelt er das alles ein. Und das ist schon auch so ernst zu nehmen wie
Wein. Auf jeden Fall.
Und also Cider und Cidre, also Cidre ist quasi das, was aus Frankreich kommt. Da sind wir so in der Bretagne vor allen Dingen. Da sind wir auch in der Normandie.
In meiner Erinnerung ist es immer viel herber.
Ja, ich glaube auch da, also ich hatte, als ich in der Bretagne war, waren wir auch mal bei einem so einem Apfelweinbauern und da gab es dann auch, da hat er auch gesagt, hier, da geht's von da bis da ungefähr so geschmacklich. Und das war dann auch, die machen auch manchmal mit Birne, machen, das heißt dann, glaube ich, Poivre und nicht Cidre. In England oder Irland ist es eher herber und die hauen da auch mehr. Also die lassen das, je länger du das stehen lässt und die Hefen Hefesachen machen lässt, desto alkoholischer wird es. Die haben eher so ein ABV, was heißt denn das? Alkoholvolumen, höheres Alkoholvolumen haben die. Also die haben höhere Prozente eigentlich drin. Ich habe mir mal ein Buch gekauft.
Aber nur vielleicht.
Artisanal Cider Making at Home. Das habe ich studiert. Ich war kurz davor, mir einen Gärballon zu kaufen und habe mich auch schon mit, da gibt es ja auch diese, ich vergesse immer, diese Dinger, mit denen man Zucker messen kann und so, ne? Habe vergessen, wie das heißt.
Refraktometer.
Ja, genau.
Auch
das.
Ganz kurz, mein Auge fing schon an zu zucken, so Julo, du kennst
ich
das Wort.
Ich habe mir sehr, sehr viel dazu durchgelesen, welche Hefen wo reinkommen, so. Stand jetzt, habe ich es noch nicht gemacht. Eines Tages wird es so eine.
Das ist ein eindeutiges
kurz
Anker
vor so einer Drehpresse davor.
Machen wir uns nichts vor, das ist ein Anker-Rabbit Hole.
Ja, und tatsächlich, in den USA, ich habe mich ganz lange gefragt, warum saufen die denn so viel Apple Cider?
Ja, stimmt.
Ja, das ist Apfelsaft. Bei denen ist einfach Apfelsaft Apple Cider.
Ach,
das
was?
Hat nichts mit Alkohol zu tun.
Die müssen aber auch immer alles irgendwie ein bisschen komplizierter machen.
Bei denen ist einfach Apple Cider Apfelsaft. Genau, aber also wenn ihr mal irgendwo in Frankfurt oder Hessen oder sowas seid, setzt euch einfach in eine Apfelweinkneipe. Die können euch auch voll oft, also ein Hausshoppen ist eigentlich immer solide. Wir hatten ja schon süß gespritzt, sauer gespritzt. Es gibt auch hochgespritzt und tiefgespritzt. Ein tiefgespritzter ist, wenn du quasi wenig Apfelwein im Glas hast und dann viel Wasser drauf machst. Und ein hochgespritzter ist, wenn du viel Apfel,
Wein, wenig Wasser.
So. Das ist natürlich alles ein bisschen Folklore. Ich mag das irgendwie. Das ist dann auch immer ein Ding, wenn die neuen Äpfelchen da sind. Dann gibt es auch teilweise einen jungen Apfelwein, wie Federweißen ja auch, was eigentlich junger Wein ist und so. Ich mag das.
Ich mag das total.
Und
ich bin ganz neidisch auf diese sehr, sehr schöne, sehr saisonale Tradition. Also natürlich ist es ganz jährlich, aber es ist ja einfach mit einem saisonalen Produkt wird das hergestellt. Und das finde ich toll, das finde ich faszinierend. Ich möchte da eigentlich sofort eine Klassenfahrt hinmachen.
Ja, dann kommen wir mal zum Andreas Schneider. Da kann man auch unter den Apfelbäumen sitzen und den Apfelwein dort trinken. Und diese Bembel werden ja mitunter auch sehr schwer, weil es gibt dann auch 12er, keine Ahnung, 20er. Und dann werden die so schwer, dass man die nicht mehr ordentlich schütten kann. Und dann hat man so eine, kann man sich, gibt es eine Schüttvorrichtung und die heißt Faulenzer. Beziehungsweise Faulenzer.
Der Faulenzer.
Der Faulenzer. Das ist dann quasi, ich finde, es ist ein bisschen wie dieses Spannding, wo du das Schweinebein reinspannst. Was ist das?
Iberico, also bei mir
ja, genau.
Schinken.
Mhm. Fühlt sich ein bisschen so an. Ja, das war das kleine Kurzreferat. Cider, Cidre, Cidre, Cider, Cidre, Apfelwein, Ebbelwoi.
Ebbelwoi.
Es gibt auch in Frankfurt den Ebbelwoi Express. Das ist eine Straßenbahn, da kann man drin sitzen und Apfelwein trinken. Kann man auch mal irgendwann machen.
Also ich kenne jemanden, der jetzt quasi Tickets dafür
der Tickets
bucht.
Kauft für
ja,
den
der
Ebbelwoi
jetzt quasi jetzt das Handy in der Hand hat, ihr Smartphone in der Hand hat und gerade nach Tickets. Finde ich fantastisch. Selbstverständlich würde ich mir dazu immer irgendwas mit grüner Soße, mit Grießsoße reinziehen.
Ja.
Und möglicherweise gibt es ja anschließend
ein Mispelchen. Natürlich.
Also ich dachte, ein Apple-Grenze, aber erst ein Apple-Grenze und dann eine Mispel.
Ja, eine Mispel, natürlich. Da sind wir ja auch wieder beim Thema Apfel. Das ist nämlich ein Calvados.
Ah, was?
Das ist doch ein Calvados. Das, also eine Mispel ist eine Dosenfrucht.
Nee, ist eine Mispel nicht. Also eine Mispel ist halt eine Mispel.
Ja, was ist denn das? Das ist schon so eine Steinfrucht, oder?
Da ist auf jeden Fall ein riesiger brauner Stein in der Mitte und außen ist die so orange, so ungefähr so groß wie 1,5 bis 2 Trauben.
Und die
super viel Vitamin C, glaube ich.
Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob man die wie so eine Quitte auch tatsächlich behandeln muss, bevor man die isst. Auf jeden Fall kann man die in Dosen auch kaufen. Und dann hast du halt so eine mit Zucker vollgesogene Dosenmispel. Die kommt in ein kleines bauchiges Schnapsglas rein mit einem Zahnstocher drin und dann noch ein Schwupps Calvados. Und das ist ein ganz klassischer Absacker, ein Mispelchen.
Ich habe gerade nachgeguckt, Mispeln lassen sich ganz einfach roh essen. Auch die Schale ist essbar, kann aber unter Umständen etwas zu zäh sein.
Okay.
In diesem Fall sollte man die Frucht schälen, indem man die Haut mit einem scharfen Messer einritzt und von dort abzieht.
Okay, gut.
Mispel ist aber auch so ein Ding, liegt meistens im
türkisch-arabischen Gemüseladen
exakt,
auch, ne?
Exakt. Mhm. Wo du ja dann, also ich finde, dass du da tendenziell besser die aktuelle Saison ablesen kannst, als irgendwie in jedem anderen Supermarkt. Und
ich weiß nicht, ob ich eine Mispel jemals im Rewe gespottet habe.
Nee, auf keinen Fall. Unter keinen. Und wirklich, wenn Mispel-Saison ist, liegt die nahezu in jedem arabischen Supermarkt vorne in der wunderbaren Gemüseobstauslage.
Gab es bei dir, Jule, auch das Märchen von in der Schale stecken alle Vitamine vom Apfel?
Bei mir war das Märchen direkt unter der Schale.
Deswegen
nicht abschälen. Das war der Mythos.
Und das ist tatsächlich ein stimmender Mythos.
Ein stimmender Mythos.
Also im Rest des Apfels sind schon auch noch Nährstoffe, aber in der Schale ist zum Beispiel Pektin drin, Ballaststoff, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamin C. Pektin ist ja auch das, damit kann man ja auch Marmeladen und sowas binden. Deswegen, ja.
Deswegen, wenn du, glaube ich, einen Apfelmus machst, dann musst du ja eigentlich nicht mit Gelierzucker arbeiten.
Nee, genau.
Oh Gott, wir haben noch gar nicht, das muss einmal gedroppt werden. Wir kommen vom Niederrhein. Reibekuchen sind ein absolutes Ding. Riefkuchen
und Reibekuchen sind
geil.
Mit Apfelmus zu essen.
Und da mussten, also wirklich Kräuterquark, ja, könnt ihr alles machen. Ich judge euch, ich zeige mit dem Finger auf euch.
Könnt ihr auch auf fein Kräuterquark und Lachs essen.
Aber bitte, einmal im Leben müsst ihr da einen Riesenschlag Apfelmus dazu essen.
Ja, und das ist für mich auch kein stückiges Apfelmus. Das ist für mich, das muss nicht durchpüriert sein, aber das ist schon gestampft und zerkocht.
Ja, absolut.
Ich möchte in meinem Apfelmus keine Stücke haben.
Und es hat so eine Säure, dass es hinten am Kiefer einmal so ein bisschen reinzwickt.
Das braucht es aber auch, um durch das ganze Pfannkuchenfett
Das muss einfach, weil vorne ist der Apfel süß, hinten hat er die Säure. Und das brauchen wir, um irgendwie diesem in reinstem Frittierfett ausgebackenen Kartoffelplätzchen, um dem irgendwie was entgegenzusetzen.
Ja.
Und ja, das muss man einfach so machen. Und es ist extrem geil.
Ja, auf jeden Fall.
Möchte ich jetzt
noch. Oh ja, ich auch. Es gibt in Köln manchmal auf so Marktständen, auf so Märkten auch so einen Reibekuchenstand und in Ehrenfeld steht immer der Zimmermanns rum. Da habe ich
ja
auch.
Ja, der ist auch gut.
Eine Freundin/Bekannte schon mal hingeschickt, die in Köln zu Besuch war, habe ich gesagt, zieh dir da mal einen.
Wie gesagt, Reibekuchen haben wir schon drüber gesprochen. Ist definitiv etwas, ich liebe das. Ich kann das wirklich regelmäßig essen, weil ich es so geil finde. Macht das bitte einfach nicht zu Hause, weil ihr ansonsten, ihr könnt einfach renovieren.
Ja, man riecht einfach wie eine Fritte danach.
Die das Bude riecht wie eine Fritte, wirklich die Wände.
Es dauert auch immer so ultra
drei Tage
lange,
bis man
fertig ist. Es ist, oh, ich
hatte
mal wieder so.
Geh einfach zum Stand und wasch deine Jacke anschließend.
Ja, ich hatte auch mal wieder so einen Anflug von, ich mache mal eine kleine Variation, ich mache mal einen Pickel-Reibekuchen dann so. Und am Ende dachte ich zwischendurch, es klappt alles nicht. Es war ja. Geh einfach zum Stand gehen und sich einen Reibekuchen reinfahren.
Mit sehr viel Apfelmus.
Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die uns zuhören, regelmäßig im Supermarkt stehen, vor allen Dingen so in den Wintermonaten und sich denken, ja, ist ja jetzt dieser Apfel, der kommt aus Italien oder Neuseeland. Äpfel kommen aus Neuseeland nach Deutschland. Und sich fragen.
Das ist völlig absurd. Ja. Das ist wirklich komplett absurd. Ja. Weißt du, wie weit das weg ist? Das ist so weit weg.
Und daneben liegt dann halt der deutsche Apfel.
Ja.
Und dann denkt man sich, ja gut, wenn der jetzt aus Neuseeland kommt, der wird ja wahrscheinlich vor relativ kurzer Zeit geerntet worden sein. Ist es nicht besser, einen zu haben, der nicht so lange gelagert ist? Ich sag mal so, für die CO2-Bilanz auf jeden Fall nicht. Der deutsche Apfel ist qua Fußabdruck immer vorzuziehen. Und es gibt auch wirklich schöne Wintersorten bei Äpfeln. Die kann man 1A lagern, diese Äpfel. Generell kühl lagern. Ich finde es immer ein bisschen anti-intuitiv, aber eigentlich haut man einen Apfel in den Kühlschrank. Bei der Kartoffel wandelt sich, das ist, die wollen wir nicht im Kühlschrank haben, aber ein Apfel ist ja auch keine Kartoffel. Apfel hat kein Kohlenhydrat, was irgendwie komisch werden kann, beziehungsweise, nee, keine Stärke, ne, die Stärke in der Kartoffel.
Ja, genau, genau.
Apfel hat ja Kohlenhydrate, Zucker, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Genau.
Ich bin ja auch, ich auf jeden Fall mit der Obstschale im Wohnzimmer, wirklich neben der Haustür, kommst du Tür rein und da steht die Obstschale, Äpfel, Bananen, Kiwi, wo das einfach drin ist. Und ich glaube tatsächlich kaum, dass, für mich war das das Normalste der Welt, und kaum, dass ich einen Fuß in eine professionelle Küche gesetzt habe mit dem Beginn der Ausbildung, war da Ende Gelände mit dem Thema Obstschale, sondern es ist sofort so dieses, wenn ich schon sehe, wie irgendjemand eine Banane auf einen Apfel drauflegt, bei Raumtemperatur, möchte ich intervenieren, weil nicht nur aufgrund der Wärme und dass das Obst dann einfach, also es reift weiter und ne, sowas wie der Apfel dünstet ohne Ende
Reifegas?
Danke, Reifegas aus. Die Banane macht das auch, also die zwei befeuern sich auch noch gegenseitig.
Man kann das sich natürlich zunutze machen.
Kann man. Man kann auch immer so eine dumme Avocado daneben legen, die halt nie den richtigen Reifegrad hat. Das kann man auf jeden Fall machen. Man kann die Sache aber auch wirklich stoppen, indem man das Ding...
Indem man sie einfach trennt.
Indem man sie trennt. Genau, ihr spielt jetzt in verschiedenen Ecken. Tschüss. Oder ihr legt sie einfach mal in den Kühlschrank.
Und ich meine...
Da kommt auch keine Fruchtfliege hin.
So ein Kühlschrank kalter Crispy-Apfel ist auch sein ganz eigenes Leckerchen. Ja. Ich schmier mir da auch manchmal... Schmiere ich mir da ein bisschen Erdnussbutter drauf.
Auf ein Äpfelchen? Da finde ich fabelhaft. Auf jeden
Erdnussbutter.
Fall. Da fühle ich dann auch wirklich den Granny Smith.
Ja, und dann auch noch ein bisschen Zimt. Erdnussbutter.
Du bist ja eine ganz wilde Maus. Du bist ja heute aber...
Das ist dann schon, wenn man noch mal so 2 Stunden bis zum Abendessen überbrücken muss, dann kann man sich großzügig an der Erdnussbutter
kurz bedienen. Kurz mal ein bisschen Omega-3-Fettsäure schön auf den Apfel drauf.
Und
wir brauchen noch eine Hausaufgabe.
Ich werde, wenn diese Folge fertig aufgenommen ist, meiner Mutter wieder eine WhatsApp schreiben und sagen, Mama, kannst du mir das Rezept schicken für den Apfelkuchen, den versunkenen? Und dann wird sie mir entweder was mit vielen Fettflecken drauf fotografieren oder was Handgeschriebenes. Und das werden wir einfach mal direktamente an euch weitergeben. Ihr kriegt Mutters versunkenen Apfelkuchen, über den wir ganz am Anfang der Folge auch gesprochen haben, der wirklich so easy ist. Einfach einen Rührteig machen. Ich bin Fan davon.
Rührteig ist sowas, was Marmorteig ist.
Ja, Marmorkuchen, Zitronenkuchen, alles.
Genau, was Marmorkuchen ist.
Du bist schon Kopf über dem Rührteig.
Ich bin wirklich kurz noch im Schlaganfall, ja. Also Rührteig ist Marmorkuchen zum Beispiel.
Es ist ein bisschen oldschool, aber ich bin Fan davon.
Mega.
Ich bin auch Fan davon, die Form zu buttern und dann ein bisschen
Mehl?
Paniermehl.
Auch sehr
Paniermehl
gut.
Außen.
Ja.
Dann bappt der nämlich auf jeden Fall nicht an.
Ja.
Genau.
Das ist schon advanced. Nice. Gefällt mir.
Ja, aber es ist auch ein bisschen oldschool, oder?
Ja, klar.
Diese Paniermehlnummer.
Ja, obwohl, also ich überlege, ja, weil das Paniermehl ja dann auf jeden Fall, das gibt auch noch so eine Kruste.
Ja.
Und für fein machst du das halt einfach mit Mehl und klopfst die halt anschließend nochmal richtig gut aus.
Nee, bei uns wird nicht für fein gearbeitet. Bei uns wird mit Paniermehl gearbeitet und dann hat man halt diese Paniermehlbrösel außen dran. Das ist ganz lecker. Das dauert wirklich die Backzeit und Äpfel schälen, ein bisschen fächern und Abfahrt.
Ich musste gerade nur so lachen und ich habe nach meinem Handy gesucht, weil ich wollte dir das Foto schicken von, als ich letzte Woche meine Mutter gefragt habe, Mama, kannst du mir mal ein Rezept für Kirschstreusel schicken?
Jetzt bin ich ganz gespannt.
Und es kam das.
Ja.
Das sieht exakt so aus, oder?
Das ist auch mit verschiedenen Sorten
Kugeltreiber?
Kugeltreiber geschrieben worden, nochmal nachjustiert worden.
Auf jeden Fall, da eine Garzahl wurde verändert das, oder es wurde anstelle von Stärke, kann man Vanillepudding nehmen mit einem anderen Stift. Du siehst auf jeden Fall, es ist beidseitig beschrieben, handschriftlich, auch in so einer speziellen, ja, man merkt einfach schon, das hat niemand geschrieben, der Mitte 20 ist.
Nee.
Das siehst du an der Handschrift. Und es sind also diese ganz fein linierten kleinen Büchlein. Und ich liebe da einfach alles dran. Ab und zu klebt mal eine Seite zusammen.
Ja, das, genau.
Und das, finde ich, ist einfach nur
Das Life sind Goal. Einfach die OGs.
Ja.
Und ich muss mich noch mal kurz korrigieren, Leute. Ich habe eben gesagt, dass wir noch nicht in der Erntedankzeit sind. Wir produzieren ein bisschen vor. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass sich unsere Urlaube ein bisschen überschneiden. Gerade sind wir komplett, wenn ihr das hört, dann ist Erntedankfest schon gewesen. Das ist ja immer im Oktober. Wir sind jetzt schon im Oktober.
Du, ich weiß, glaube ich, gerade gar nicht, wo werden wir wohl sein?
Wir werden im Urlaub gewesen sein. Du wirst dein Körpergewicht in Feta verspiesen haben.
Ja.
Und ich werde meinen Hintern in verschiedene Gewässer gehalten haben. Ich hoffe, mindestens auf Fjord. Ich weiß, dass Fjord Meer ist. Fjord, Meer und See. Aber das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sind wir im Herbst. Und im Herbst machen wir es uns muckelig. Und im Herbst, da gibt es Äpfelchen. Und was haben wir eben auf die Äpfelchen drauf gemacht?
Wir haben natürlich einen Zimtzucker drauf gemacht.
Wir haben natürlich einen Zimtzucker drauf gemacht. Mhm.
Ja.
Und deswegen gibt es nächste Woche eine richtig wärmende,
muckelige
Zimtfolge. Das wird süß, das wird würzig und das wird auf jeden Fall ganz, 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 ganz lecker. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.